in dem Moment, wo unsere Teilnehmenden an Bord gehen, das ist sozusagen schon die erste Schwelle, die sie übertreten. Weil auch früher war das immer so, in dem Moment, wo du das Land verlässt und an Bord gehst, ist es nicht mehr wichtig, wer du an Land warst. Ob du da eine große Nummer bist oder ein gesuchter Verbrecher oder. Ja, und diese ganzen Zuschreibungen, die lässt man quasi an Land und geht an Bord. Und hier kommt es jetzt nur noch darauf an, kannst du mit anpacken, kann man sich auf dich verlassen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist auf einer Insel, alleine. Die Insel ist von Wald bedeckt und sonst leben hier keine Menschen. Drumherum plätschert das Meer ans Ufer. Du hast dir einen kleinen Unterschlupf gebaut, in dem du dich beim Regen verkriechen kannst oder in dem du übernachten kannst und der dich so halbwegs trocken hält. Ansonsten hast du nichts zu essen dabei und auch nichts zu tun. Ganz bewusst hast du alle Ablenkungen vermieden, um dir auf dieser Insel selbst zu begegnen. Das ist ein Abenteuer, das ich diesen Sommer erlebt habe. Eine Reise zu sich selbst. Um das zu erleben, habe ich an einer Meeresqueste teilgenommen. Was das genau ist, werden wir im Detail noch besprechen. Auf jeden Fall bin ich auf einen alten Traditionssegler gegangen, einen Zweimaster, der über 100 Jahre alt war und damit in die dänische Südsee gesegelt. Und die Frage ist natürlich, wie kam es dazu? Ich habe von dieser Meeresquest erfahren und fand es direkt ein spannendes Thema für den Podcast. Denn ich selbst bin begeistert von Persönlichkeitsentwicklung und habe gedacht, da möchte ich gerne ein Interview mit Holger Heiden machen, der diese Meeresquesten anleitet. Und je mehr ich mich darüber informiert habe, umso mehr dachte ich, in den letzten Jahren hast du selbst ziemlich selten Zeit dafür gefunden, solche Abenteuer zu machen, bei denen es vor allem darum geht, selbst zu wachsen. Und habe mir gedacht, weißt du was, meld dich da einfach mal an. Das habe ich dann getan. Übrigens habe ich alle Kosten selbst getragen. Ich bin in diesem Interview also dem Veranstalter nichts schuldig gewesen, sondern konnte ganz authentisch berichten und war dann auf dieser Meeresqueste. Ziemlich am Ende dieser Zeit habe ich mir dann Holger Heiden geschnappt, der das Ganze angeleitet hat und ihn interviewt. Ihr werdet feststellen, dadurch, dass wir eine Woche lang schon unterwegs waren, keine Handys benutzt haben und sehr, sehr entschleunigt sind, ist dieses Gespräch von einer gewissen Ruhe geprägt. Und ich würde euch empfehlen, diesen Podcast nicht in jeder Situation anzuhören, wenn ihr vielleicht selbst gerade total hektisch oder beim Sport oder ähnliches seid, sondern ihn euch für einen ruhigen Moment aufzusparen, in dem sich eure Stimmung dann mit unserer Stimmung matcht. Ich glaube, dann wird es besonders schön. Ihr werdet auch immer mal wieder Geräusche vom Schiff und der Crew hören, also dass im Hintergrund gelacht wird oder dass irgendwo ein Motor von der Pumpe angeht oder ähnliches. Da bitte nicht wundern. Und ihr werdet merken, es ist einfach eine etwas andere Folge. Eine Folge, mit der sich dieser Podcast nach Don't Know Land begibt. Wo das genau liegt, das erfahrt ihr in dieser Folge mit Holger Heiden, bei der ich euch ganz viel Spaß wünsche.
Werbung.
Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer deutlicher. Auch die Temperaturen in den Meeren schreiben ein Rekordjahr nach dem anderen. Das Mittelmeer war dieses Jahr in manchen Regionen 4 bis 5 Grad wärmer als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die Folgen sind Massensterben von Korallen, Schwämmen und Fischen. Damit dieser Trend gestoppt wird, müssen wir CO2 einsparen. Und am besten möglichst wirkungsvoll. Zum Glück gibt es Maßnahmen, die sind in 5 Minuten erledigt und machen einen richtig großen Unterschied. Zum Beispiel der Wechsel zu echtem Ökostrom. Ich selber bin in diesem Sommer zu Naturstrom gewechselt. Strom brauche ich ja sowieso und der Wechsel war innerhalb von 5 Minuten erledigt. Ich musste noch nicht einmal selber den alten Vertrag kündigen. So spare ich jetzt jedes Jahr über 500 Kilogramm CO2 im Vergleich zu konventionellem Strom. Und das zu einem ganz ähnlichen Preis wie bisher. Naturstrom bezieht den Ökostrom direkt von Anlagen, die erneuerbare Energie in Deutschland produzieren. Setzt also nicht wie andere vermeintliche Ökoanbieter auf Zertifikate aus dem Ausland. Außerdem ist in den verschiedenen Stromtarifen von Naturstrom immer ein expliziter Förderbetrag für zusätzliche Wind- und Solaranlagen enthalten. Und das Beste zum Schluss. Wenn ihr auf www.naturstrom.de/Helden der Meere zu Naturstrom wechselt, bekommt ihr ein 30 Euro Startguthaben. Jetzt geht's weiter und ich bedanke mich bei Naturstrom für die Unterstützung dieser Folge. Hallo Holger.
Hallo.
Ich freue mich auf dieses Gespräch. Wir sitzen nämlich an einem besonderen Ort. Und zwar sitzen wir in dem Kapitänshäuschen der Ethel von Brixton, einem Zweimaster, auf dem wir jetzt schon, was haben wir heute überfunden?
Ziemlich genau eine Woche.
Ja, eine Woche, ne? Wir sind eine Woche lang auf Meeresqueste unterwegs. Und ich habe in dieser Zeit mein Handy ausgeschaltet. Ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut. Ich habe völlig den Überblick verloren, an welchem Tag wir uns überhaupt befinden. Ich weiß immer nicht, was für eine Uhrzeit überhaupt ist, bis irgendwann die Sonne dem Horizont näher geht und ich merke, oh, jetzt wird wohl Abend. Dementsprechend sind wir wirklich aus dem normalen Leben rausgenommen und sitzen jetzt hier, blicken auf diese Meeresqueste zurück. Was das ist, das werden wir natürlich gleich noch erklären und haben uns jetzt die Zeit genommen, euch alle mal mitzunehmen auf diese Reise und wollen uns jetzt hier unterhalten. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich das hier mit dir machen kann.
In diesem Podcast starten wir immer mit der ersten Kategorie, und zwar mit dem Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Da würde ich dich bitten, ob du uns mal in einen für dich perfekten Moment am Meer mitnehmen kannst.
Ja, das war für mich ein ganz überraschender Moment. Da war ich mit meiner damals noch ganz jungen Familie auf Gomera, auf den Kanarischen Inseln. Und ich trat da an einen Strand, die nackten Füße im Wasser. Und das war dann plötzlich so einer von diesen Momenten, wo die Zeit stehen zu bleiben scheint. Ich war plötzlich, ja, wie mit allem eins und verbunden. Das Meeresrauschen war für mich wie so ein Wiegenlied des Lebens. Ne? Später wurde mir das klar, ne? Dass wir kommen ja alle aus dem Meer. Alles Leben kommt aus dem Meer. Und wir können nur außerhalb des Meeres leben, weil wir das Meer in uns tragen. Die Flüssigkeit, wo unser Gehirn drin schwimmt und das in unserem Spinal, in dem Spinal, in der Röhre da ist, hat das Salzgehalt der Weltmeere. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, das Wiegenlied des Lebens wiegt mich. Und ich war unglaublich glücklich in dem Moment.
Schön. Man könnte fast sagen, das Meer, das steckt auch in deinen Genen. Dein Vater, dein Großvater, das waren beides Kapitäne. Wie hat dich das beeinflusst?
Also zunächst einmal gemischt. Also auf meinen Großvater war ich immer sehr stolz, weil das war ein sogenannter Feentja, also ein Moorkolonist. Diese Moorkolonisten, die haben alles in sich vereint. Die hatten immer eine Selbstversorgerlandwirtschaft und ein Schiff, meistens so ein Gaffelsegler, eine Chalk nennen die sich.
Ne? Okay.
Und konnte das alles selber machen. Und mein Vater war Kapitän, aber angestellt bei einer Reederei. Und der war eigentlich sehr oft weg als Seemann. Ne? Manchmal ein halbes Jahr weg. Ne? Und da hat er mir schon viel gefehlt. Und ich habe gedacht, ich mache das nicht. Wenn ich mal groß bin, werde ich nicht zur See fahren.
Und dein Großvater, das, was du da beschreibst, das findet in Ostfriesland statt. Da kommst du her.
Richtig.
Und du hast mir in den letzten Tagen mal eine Geschichte erzählt, wo du sagtest, da bin ich übers Meer gefahren und blickte durch die Augen meines Großvaters.
Ja, das war eine ganz besondere Begebenheit. Und zwar, ich biete ja unter anderem Visionssuchen an. Und da habe ich eine in Schottland angeboten und ein englischer Mann nahm teil. Der kam aus Norfolk, England. Als ich mit ihm ins Gespräch kam und ihm erzählte, was meine Vorfahren so gemacht haben, da lächelte er und sagte, du musst mal zu mir kommen, mit mir segeln. Hintergrund war, dass es in Norfolk eine Landschaft gibt, die heißt The Broads. Und die, wenn man dort ist, die sieht wirklich exakt so aus wie die ostfriesische Landschaft, zumindest wie sie vor 100 Jahren etwa noch aussah.
Und zwar?
Da sind Holländer-Windmühlen in der Landschaft, da sind Häuser, die diesen Baustil haben wie im alten Ostfriesland sozusagen. Und vor allen Dingen gibt es dort auch den Schiffstyp, so wie mein Großvater ein Schiff besessen hat. Und das hat damit zu tun, dass dort war wohl im Mittelalter ein Kloster, die haben da Torf abgebaut und sich da ein bisschen versehen und haben das zu dolle getrieben und dann hatten die Kontrolle über den Wasserspiegel verloren. Mhm. Und dafür haben sie sich dann friesische Leute geholt und dort angesiedelt, die sich mit dieser ganzen Ingenieurstechnik auch auskannten, wie man Kanäle baut, wie man mit Windmühlen Wasser von hier nach da pumpt, Siegeltore baut und so weiter. Und diese Leute haben diesen Baustil und eben auch diesen Schiffstyp mitgebracht. Und wie das so in England ist, die sind da ja auf eine besonders positive Weise schrullig. Die erhalten sowas viel länger wie bei uns, ne, so alte Sachen. Und in den 80er Jahren gab es dort eben eine Werft, die noch so alte Schiffe bauen konnte. Die sollte dann geschlossen werden und die Regierung hat dann ein Programm aufgelegt, bevor die schließen sollten, die noch eine Generation Handwerker ausbilden. Und dieser englische Mann in meiner Gruppe, der hatte dafür die Hand gehoben und hatte sich selber ein solches Schiff gebaut. Und darauf hat er mich eingeladen. Und ich konnte dann mit ihm durch eine wirklich Ostfriesland-gleiche Landschaft segeln, mit einem Schiff ohne Hilfsmotor aus Holz, genauso wie mein Großvater eins hatte. Und ich konnte das erleben, wie mein Großvater wahrscheinlich seine Welt damals erlebt hat. Manchmal, wenn man Wind von Achtern hatte, dann glitt man lautlos durch diese Landschaft. Du hörtest die Vögel, die Kiebitze und all die Vögel, den großen Brachvogel, den es auch in Ostfriesland früher gab. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe die Welt jetzt durch die Augen meines Großvaters. Ich höre die Welt durch die Ohren meines Großvaters. Das war ein absolutes Geschenk.
Fantastisch. Hm. Als nächstes springen wir in die Kategorie Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Und das Abenteuer, auf das wir uns hier aufgemacht haben, nennt sich Meeresqueste. Ich habe davon gehört, ich fand das total spannend und habe gedacht, cool, darüber möchte ich im Podcast mal sprechen. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich das Gefühl bekommen, ich glaube, ich möchte mit dem Holger nicht nur sprechen, sondern ich möchte das selbst erleben. Ich möchte da dabei sein. Ich glaube, da steckt was für mich drin. Hm. Kannst du mal beschreiben, was ist das überhaupt, eine Meeresqueste? Als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich damit nichts anfangen.
Ja, wie soll man das beschreiben? Also eine Queste ist zunächst mal ein uralter Begriff. Eine Queste ist eigentlich ein altes Wort für eine Wallfahrt oder so eine Reise zu sich selbst. Zum Beispiel die Parzivals-Geschichte ist eine Queste. Jemand bricht auf und findet am Ende sich selbst oder eine große Lösung. Ne? Daher haben wir das Wort genommen und mir ist klar, weil wir arbeiten hierbei mit alten Traditionsseglern. Und diese Kombination macht das eben aus. Ja, und was ist es genau? Wir arbeiten hier mit einer Metapher. Das hat mit einer unserer Methoden zu tun, die wir vielleicht nachher auch noch irgendwie ansprechen werden. Nach dieser Methode gehen wir davon aus, dass es sowas wie eine innere seelische Landschaft gibt, die sich in einer äußeren, für uns sichtbaren Landschaft oder Wirklichkeit wie spiegelt. Ich kann diese innere Landschaft dort außen untersuchen. Und das hat mit der Beschaffenheit unserer Wahrnehmung zu tun. Wir können es uns nicht leisten, uns mit allem zu beschäftigen, was sich gerade um uns herum ereignet. Dafür haben wir nicht die Kapazität. Wir müssen uns auf das beschränken, was uns auch wirklich selber angeht, was uns betrifft. Und damit ist unsere Kapazität schon mehr als gefordert. Und deswegen kann man aus neuerer wahrnehmungspsychologischer Sicht tatsächlich sagen, ich kann in meiner Wirklichkeit, in meiner unterstrichen, nie etwas anderes erblicken als mich selbst. Ne? Oder die Dinge, die mich jetzt gerade betreffen, die in mir gerade selbst so wichtig sind, oben aufliegen auf dem Stapel der Dinge, die wichtig sind. Und das benutzen wir, diese ganz einfache Wahrheit, nutzen wir, weil man im Umkehrschluss dann sagen kann, wenn ich nur ein bisschen mehr darauf achte, was ich wahrnehme, dann würde ich auch ein bisschen mehr darüber erfahren, was in mir gerade selbst so ist, welche Themen da gerade anliegen, auch welche Antworten in mir gerade ins Bewusstsein drängen zu den großen Fragen, die ich habe. Weil auch das, davon gehen wir aus, dass jeder einzelne Mensch der beste Experte für die eigenen Fragen, die eigenen Angelegenheiten ist. Und in unserer Arbeit helfen wir Menschen dabei, sich selbst diese Antworten zu geben, die zu finden.
Und jetzt sind wir nicht auf irgendeiner Queste, sondern auf einer Meeresqueste. Mhm. Ist das Meer ein genauso guter Spiegel wie alle anderen auch oder schon ein besonderer?
Das Meer ist zunächst mal wieder, genau wie in meinem Meeresrauschen-Erlebnis, wirklich die Urlandschaft schlechthin. Also es gibt ja keine ursprünglichere Landschaft für lebendige Wesen. Da alles Leben kommt aus dem Meer. Und diese Landschaft hat sich optisch von den Gerüchen her und so kaum je verändert. Und wenn wir davon wieder umgeben sind, das hat schon mal seine eigene Wirkung. Dann auf einem solchen Schiff hier zu sein, ne? Da ist man ja auch so gefasst. Ne?
Also, ja. Ne? Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, die Leute mal richtig an Bord zu holen. Von der Ethel von Brixton, so heißt dieser Zweimaster, dieser Schoner, auf dem wir hier sitzen. Und wenn ich jetzt hier durch die Bullaugen rausgucke, dann sehe ich das Steuerrad hier vor dem Kapitänshäuschen, die beiden Masten. Das Boot, wie lang ist das, weißt du das?
Ich glaube, 35 oder 36 Meter.
35, also wirklich ein großes Holzboot, 130 Jahre alt, war mal ein Frachter und da, wo früher die Waren gelagert sind, da ist jetzt ein gemütlicher Aufenthaltsraum, zwei so alte Holztische, wo wir dann mit der ganzen Truppe dann mit 15 Personen drumherum sitzen, eine Küchenzeile und drumherum sind die Kabinen. Das hat nichts mit Luxus zu tun hier. Also nicht in dem Sinne, wie die meisten es verstehen würden. Die Kabinen, da liegt man teilweise auf, ich würde sagen, die Kabine, was ist die, 6 Quadratmeter groß und da sind 4 Betten drin, übereinander gestapelt. Ganz häufig schläft man da gar nicht, sondern nachts werden die Matratzen rausgeholt und man legt sich an Deck und schläft dann unter den Sternen, sieht noch den letzten Streif der untergehenden Sonne am Horizont. Und dieses Boot, ich erlebe das als wirklich was Besonderes, weil hier ist man mit den Menschen zusammen. Wir liegen oft vor Anker, da ist nicht, ich gehe mal hier eine Runde weg und vertrete mir die Füße, sondern es entsteht wirklich eine ganz, ganz eingeschworene Gemeinschaft. Geht gar nicht anders. Wir müssen hier zusammen durch alles gehen, zusammen kochen, zusammen die Segel setzen, zusammen den Tag gestalten.
Genau. Und so gestalten wir das auch von Anfang an, weil diese Tatsache, die gab es schon immer an Bord solcher Schiffe. Also du hast das ja selber erlebt, in dem Moment, wo unsere Teilnehmenden an Bord gehen, das ist sozusagen schon die erste Schwelle, die sie übertreten. Weil auch früher war das immer so, in dem Moment, wo du das Land verlässt und an Bord gehst, ist nicht mehr wichtig, wer du an Land warst, ob du da eine große Nummer bist oder ein gesuchter Verbrecher oder. Ja, diese ganzen Zuschreibungen, die lässt man quasi an Land und geht an Bord. Und hier kommt es jetzt nur noch darauf an, kannst du mit anpacken? Kann man sich auf dich verlassen? Are you a good ship's mate, sagt man im Englischen. Ne? Ja. Und vielleicht nochmal, um auf diese Metapher zurückzukommen, im Sinne dieses, dass ich im Außen immer nur sehe, was in mir auch gerade so ist, arbeiten wir hier bei der Meeresqueste mit dieser Metapher. Wir segeln gemeinsam mit diesem Schiff zu einer unbewohnten Waldinsel, die in unserer Fantasie immer sowas, so ein unversehrter Ort ist. Ne? Also da ist irgendwas heile geblieben, da ist noch nichts kaputt gegangen und so. Und so wie wir das im Physischen tun mit dem Schiff, stellen wir uns vor, geschieht dasselbe auch in unserer inneren seelischen Landschaft. Gleichzeitig bewegen wir uns sozusagen zu einem Ort in uns selbst, der noch unversehrt geblieben ist, wo Ressourcen auf uns warten, die wir jetzt gerade brauchen können. Und so segeln wir also tatsächlich zu dieser Insel, gehen da vor Anker und dann gehen alle Teilnehmenden für 36 Stunden dort an Land und verbringen da eine sogenannte Solo-Zeit. Das heißt, du bist alleine für dich. Also es geht immer darum, Ablenkung und Zerstreuung wegzunehmen. Und das eine ist eben, dafür musst du dann alleine sein. Die fasten während dieser Zeit. Also das Essen wird gefastet als großer Zerstreuer. Wasser ist okay und brauchen wir ja auch. Und dann gehen die sozusagen für 36 Stunden auf diese Insel, um dort sozusagen in den großen Spiegel der Natur zu schauen, was wartet denn für mich persönlich hier an diesem unversehrten Ort. Und was dabei gefunden wird, ist manchmal mehr als erstaunlich.
Das kann ich bestätigen. Fangen wir doch mal am Anfang an. Du hast gesagt, man geht, wenn man auf das Boot geht, über eine Schwelle.
Ja.
Und dieser Schwellengang, muss ich jetzt feststellen, der hat eine ganz besondere Bedeutung.
Mhm. Ein paar Elemente davon habe ich schon erzählt. Ne? Also wir gehen eben von diesen wahrnehmungspsychologischen Fakten aus, dass wir eben in unserer Wirklichkeit, was wir dort sehen, hat viel mehr mit uns selbst zu tun als mit irgendwas anderem. Ne? Und wenn man in die Natur zum Beispiel einen Spaziergang macht und ich sehe dort einen Baum, ne, dann kann ich mir sagen, warum sehe ich diesen Baum? Es gibt hier Millionen Bäume, aber meine Aufmerksamkeit fällt auf diesen einen Baum. Und dann kann ich mir sagen, ja, das muss irgendwas mit diesen 55.000stel haben, die durch meine Filter gehen und mich erreichen können, weil alles andere muss rausgefiltert werden.
Genau, es ist nämlich ein 55.000stel aller Reize, die wir so erfahren, sind es, die überhaupt erst zu uns durchdringen. Das, was wir am Anfang schon mal hatten. Und warum braucht es dafür einen Schwellengang? Weil das wird ja wirklich ritualisiert. Es ist nicht so, geh mal eine Runde spazieren und du betrittst hier irgendwie eine Schwelle, sondern das ist etwas, was ihr ganz bewusst nutzt. Mhm. Hier ist eine Schwelle, da gehst du rüber und über die geht man dann aber auch wieder zurück. Kannst du vielleicht mal berichten, gab es mal irgendeinen Schwellengang, den du erlebst hast, an dem deutlich wird, warum es dieses Ritual braucht oder welche Kraft darin steckt?
Genau. Zunächst vielleicht erstmal kurz, wofür wir das brauchen. Also wenn das stimmt, ne, was wir behaupten, ne, dass ich in dem Spiegel der Natur mich selber untersuchen kann, mit meinen Fragen da rausgehen kann und vielleicht auch Antworten hochtauche, die in meinem Vorbewussten auch gerade aufsteigen, dass ich die Dinge benennen kann, die in mir reif sind dafür, dann hat das auch sowas wie eine Seelenbeschau. Ich gucke ein bisschen tiefer in mich hinein und etwas in uns hat auf sowas meistens 0,000 Bock. Ne? Etwas in uns hat Angst oder ist auf jeden Fall sehr vorsichtig mit solchen Sachen und denkt sich, ey, wieso willst du jetzt wieder ein Fass aufmachen? Wieso willst du dein Gleichgewicht, das du vielleicht gerade gefunden hast, wieder durcheinander bringen und dann musst du auf irgendein Thema wieder rumkauen? Also lass es doch lieber. Ne? Also es gibt so eine Seite, die möchte eigentlich keine Veränderung haben. Und diese Seite wollen wir ernst nehmen, weil es ist sinnlos, sie irgendwie zu unterdrücken. Die wird immer irgendwie hintenrum zu ihrem Recht kommen und uns davon abhalten, diese Übung zu machen. Und deswegen benutzen wir diese rituelle Schwelle. Ne? Also die Schwelle hat wie eine Türschwelle die Funktion, dass wenn du über sie hinaustrittst, betrittst du einen Raum oder verlässt du einen Raum, genau wie jede normale Türschwelle. Und hier hat sie aber eine rituelle Funktion, ne, dass ich dann eben einen rituellen Raum betrete, wo ich mir diese tiefere Wahrnehmung erlaube. Und diese Funktion benutzen wir als Mittel, um mit diesem ängstlichen Teil einen Deal zu machen. Da kann man nämlich sagen, okay, ich höre deine Bedenken, aber ich möchte es trotzdem tun. Aber um dir entgegenzukommen, ne, sage ich dir, wenn ich jetzt gleich über diese Schwelle hinwegtrete, mache ich die Übung, aber ich verspreche dir, nach einer überschaubaren Zeit, da muss man dann irgendeine Zeit einsetzen, eine Stunde, sage ich jetzt mal, ne, nach einer Stunde komme ich aber über diese Schwelle zurück und mache wie die Tür wieder hinter mir zu und erlaubt mir danach wieder meinen ganz normalen Scheuklappen-Alltagsblick, den wir brauchen. Ne? Wir müssen ja unseren Alltag bewältigen und können nicht immer mit so einem weiten Blick durch die Gegend laufen. Aber für diese Stunde möchte ich mir das erlauben. Aber was dieser ängstliche Teil dann eben bemerkt ist, das ist für eine überschaubare Zeit. Mhm. Und damit kann der umgehen und sagt dann geh halt los. Ne? Mhm. Also damit helfen wir uns, dass der Fokus auf diese Übung wirklich da sein kann.
Mhm. Und jetzt, ich habe eben mal nach einer handfesten Story gefragt. Ja. Hast du eine Erfahrung, die du da vielleicht teilen kannst von einem Schwellengang?
Ja, das war total witzig. Da war ich selber noch in Ausbildung und zu der Zeit beschäftigte mich, ob Kaffee gut ist für mich. Ne? Weil ich habe sehr viel Kaffee zu der Zeit getrunken und ich hatte schon richtig Schweißhände manchmal. Und ich vermutete, das hat vielleicht was mit meinem Kaffeekonsum zu tun.
Echt was ausgeartet.
Ja, und dann bin ich damit über die Schwelle gegangen. Und das war im Schwarzwald. Und im Schwarzwald gibt es ja schon viel Monowald, aber da gibt es so Schluchten, so Bachläufe. Und da ist richtig wie eine Urlandschaft. Ne? Und in so eine Urlandschaft kam ich rein mit meiner Frage, ist Kaffee, was bedeutet Kaffee für mich und meinen Körper? Ne? Und ich kam da rein und es war so fantastisch schön. Pestwurz wuchs da am Bach. Das war also unbeschreibliche Harmonie in der Pflanzenwelt, das war so im Hochsommer, alles stand da in voller Kraft und so, ne? Und das war wunderschön. Und dann hob ich den Blick und dann sah ich etwa in 50 Meter Entfernung, mitten in dieser wunderbaren Landschaft, etwas quietschgelbes. Und das sah sowas von deplatziert aus, da dachte ich, ah, oh Mann, ne, wie kann das jetzt in dieser schönen Landschaft, wieso gibt es immer sowas, dass das dann wieder kaputt macht und so. Ja. Und dann dachte ich, okay, ich bin jetzt ja auf einem Schwellengang, gehe ich mal hin und schaue mal nach, was das ist. Ne? Und dann bin ich da hin und kam immer näher, dann sah ich schon mal, das ist ein Luftballon, ne? So ein Gasluftballon, der da runtergekommen war, vom Himmel gefallen. Und naja, dann ging ich ganz nah hin, nahm das Ding in die Hand, drehte es um. Und da war eine Aufschrift drauf, Onko Café. Ne, und genau so ist Kaffee in meinem Körper, ein Fremdkörper. Der gehört da überhaupt nicht hin, das stört eigentlich nur. Ne? Das war so eine klare Antwort und gleichzeitig mit dem merkwürdigen Humor des Universums überbracht. Ne?
Ja, echt spooky. Und gleichzeitig haben wir 20.42 Uhr. Und wenn ich mich nicht täusche, steht da nicht eine Tasse Kaffee vor dir?
Das kann ja gar nicht sein.
Sehr schön. Und tatsächlich ist es so, dass wir im Laufe dieser Meeresqueste verschiedenste Schwellengänge gemacht haben und uns immer wieder gesagt haben, jetzt möchte ich mich mal hier dem Spiegel der Außenwelt stellen und dabei etwas über mich lernen. Das waren Strände von Inseln, vor denen wir geankert haben und gesagt haben, jetzt geh mal an diesen Strand für eine Stunde. Und in dieser Stunde geh einfach los und schau an. Man nimmt oftmals eine Frage mit, um so ein Thema zu haben, auf das man seinen Fokus richtet. Und dann, ja, irgendwie ziellos los, man folgt den Impulsen. Und also es ist wirklich spannend. Wir waren 12 Personen, die hier teilgenommen haben. Danach sammelt man dann die Geschichten, es sind 12 Geschichten. Und diese erstaunlichen Momente, wie zum Beispiel dieser Ballon, die kamen so häufig. Also es wirkt erstmal spooky, aber wenn man drüber nachdenkt, es ist eine solche Menge an Reizen da, Wenn du deinen Fokus natürlich auf genau dein Thema lenkst, ist es natürlich auch klar, dass du genau zu diesem Thema da draußen etwas findest, was damit resoniert. Und das haben wir auch erlebt. Wir waren dann an Stränden. Wir haben aber auch das Boot mal genauer angeschaut als Spiegel für uns selbst. Das ist natürlich eine tolle Metapher. Wenn ich ein Schiff wäre, in welchem Zustand ist das Schiff? Ist das tipptopp in Ordnung und strahlt in alle Richtungen? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche morschen Balken? Was für eine Ladung fährt das mit sich rum? Wer steht da am Steuer? Wer ist der Smoothier? Wer sorgt für das leibliche Wohl? Vielleicht auch für den Genuss? Und auch da einfach sich eine Schwelle auszusuchen und zu sagen, ey, jetzt lasse ich mich mal darauf ein und lass das auf mich wirken und schaue, was das in mir selbst eigentlich widerspiegelt. Das waren immer extrem spannende Momente. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich muss mich am Anfang da auch so ein bisschen überwinden, mich darauf einzulassen, zu sagen, das ist jetzt dieser Teil in mir, der da gar keinen Bock drauf hat, den kenne ich auch. Der sagt, das ist alles Quatsch, ey. Was machst du jetzt hier? Gehst über eine Schwelle, als ob sich da jetzt was ändert. Und dann das, den kriegt man damit aber. Den kriegt man damit an Bord und sagt, ich mach das jetzt einmal, lass mich mal probieren. Und tatsächlich steckte da total viel drin. Und mal angenommen, es gibt jetzt Leute, die hören sich das an und finden da für sich auch was drin, wo die sagen, ich würde das tatsächlich auch gerne mal ausprobieren. Und zwar bevor ich selbst die Chance habe, auf eine Meeresqueste mitzugehen, kann man da so eine kleine Anleitung geben, wie jeder und jede auch morgen losgehen und einen eigenen Schwellengang erleben könnte?
Natürlich. Das ist jedem Menschen möglich. Das ist die einfachste Sache. Eine uralte Sache auch, ne? Also ja. Für alle, die dem Christentum zugetan sind. Das Alte Testament ist voll mit Geschichten von Menschen, die hinausgegangen sind. Luther übersetzt das mit Wüste, in die Wüste. Aber gemeint ist die vom Menschen nicht überformte Natur in die Wildnis. Mit ihren Fragen, die haben dort Antworten gefunden und haben sich danach gerichtet. Ja. Das ist im Grunde genommen ein uraltes Verfahren. Und das kann jeder Mensch machen. Und wie gesagt, ich würde immer empfehlen, so eine rituelle Schwelle einzubauen, um mit dem eigentlichen Teil einen Deal zu machen.
Und das kann alles sein. Also man kann sich einen Ast irgendwo hinlegen, darüber schreiten, man kann sich auch was Tolles gestalten. Oder man sagt einfach, ich gehe tatsächlich jetzt durch meine Haustür und das ist jetzt die Schwelle. Genau. Und wenn ich zum nächsten Mal wieder drüber gehe, dann gehe ich wieder zurück.
Genau. Und man sollte zurückkehren über eine solche Schwelle, damit ich mein Versprechen dem ängstlichen Teil gegenüber auch einhalte und der sich nicht verarscht fühlt.
Ja.
Weil nächstes Mal will er dann vielleicht doch nicht mitmachen.
Ja.
Ne? Und das kann ein Bordstein sein, ein Gartentor, das ist völlig egal. Ich heiße etwas, die Schwelle zu sein. Und sollte es ein Stock gewesen sein, der auf dem Rückweg nicht mehr da liegt, dann baue ich mir halt eine Ausgangsschwelle irgendwie. Ne? Also Hauptsache ist, ich komme wieder zurück. Mhm. Ne? Und eine sehr einfache Frage zum Eingang, wenn man das mal zum ersten Mal übt, ist, oder eine Aufgabe, die man sich stellen kann, ist, achte mal darauf, was du wahrnimmst. Mehr nicht. Und dann hinterher guckst du dir mal an, was war denn das, was ich genau wahrgenommen habe? Was ist mir aufgefallen? Waren das mehr die zertretenen Blumen auf der Wiese? Oder waren das eher die blühenden Blumen? Waren das tote Bäume und Devastation? Oder war es das blühende Leben? Ja? Und dann guck mal, welche Aussagen das über dein momentanes So-Sein in dir selber machen könnte.
Mhm.
Und meistens gibt es da nämlich eine Korrelation.
Mhm.
Und daran merkst du, okay, das funktioniert auch bei mir.
Einen wichtigen Aspekt fand ich an unseren Schwellengängen, dass wir danach dann hier zusammensaßen und darüber gesprochen haben. Jeder hat seine Geschichte erzählt. Wäre das auch was, wo du sagst, das gehört zu einem Schwellengang dazu, das danach zu teilen?
Ich würde nicht sagen, das ist hundertprozentig die Voraussetzung, dass da was funktioniert. Aber ich halte das für eine sehr wichtige Sache, weil wir Menschen sind offenbar so geschaffen, dass wir manchmal die wunderbarsten Dinge erleben. Wirklich, ne? Also richtig tolle Erfahrungen machen. Und dann schweben diese Erfahrungen aber wie in der Luft in uns. Ne? Die können irgendwie in uns nicht landen und auch nicht fruchtbar in uns werden. Und das Ganze ändert sich, wenn wir jemanden haben, dem wir das erzählen können. Ein Mensch, der darin geschult ist, richtig gut zuzuhören, der mit mir präsent ist, wie Martin Buber das sagen würde, der mich meint, der mich hört, der mich sieht. Und wenn ich mich auf diese Weise gehört fühle, und im Grunde genommen müsste dieser Mensch nur sagen am Ende meiner Erzählung, ja, so kann es gewesen sein. Ne?
Also ein Zeuge quasi.
Ja, ein Bezeugen und ein Gesehen und Gehört worden sein, ein wirkliches. So, ne? Das, also Martin Buber, ein Religionsphilosoph und Anthropologe, der hat das mal ganz drastisch gesagt. Wenn wir ein solches Gegenüber nicht haben, dann gibt es uns gar nicht. Ja? Und wenn wir aber ein Gegenüber haben, das mich hört, sieht und meint und mit mir wirklich gegenwärtig ist, dann weiß ich wieder, dass es mich gibt. Ja? Und genauso ist das mit den Geschichten. Die Geschichten bekommen ganz merkwürdigerweise ihre wahre Bedeutung erst, wenn sie gehört worden sind. In dieser Weise gehört worden sind. Dann landen die in uns und können ihre ganze Kraft entfalten.
Genauso habe ich das auch erlebt. Dass in den Momenten, wo ich das erlebt habe, das war intensiv, aber das nochmal zu erzählen und wirklich zu wissen, die anderen, die sind jetzt gerade präsent, hören das zu und sind wirklich voll dabei, das hat das nochmal so richtig reinsacken lassen. Ja.
Zudem kommt ja, dass wir dort dann nochmal so eine Feedback-Methode benutzen, die wir auch Spiegeln nennen. Das ist also auf keinen Fall eine Art, das zu interpretieren. Und auch nicht, wir wollen auch nicht manipulieren. Alles, was wir tun, ist, die Geschichte, die wir gehört haben, erzählen wir zurück. Wie, als würden wir einen Spiegel vorhalten. Und damit das die Person, die gespiegelt wird oder deren Geschichte gespiegelt wird, das auch wirklich gut an sich ranlassen kann, erzählen wir das in dritter Person. Wir erzählen die Geschichte von jemandem, der da durch die Landschaft ging und das erlebt hat, sodass die Person, die vorhin noch erzählt hat, sich im Stuhl zurücklehnen kann und sich selbst durch diese Geschichte nochmal sich bewegen sieht. Und aus dieser, durch diesen Perspektivwechsel gibt es manchmal nochmal eine extra Erkenntnis. Ne?
Ja, total. Vor allem auch dadurch, dass Leute das hören und dann nochmal sagen, mir ist in dieser Geschichte ganz besonders aufgefallen, das war dann manchmal für Leute so ein richtiger Augenöffner, weil die gesagt haben, ach krass, ja stimmt irgendwie, also ja, habe ich selber gar nicht gesehen. Ja, und tatsächlich sind wir da auch bei einem Punkt, ihr nennt das Council, das sind Runden, wenn wir dann abends zusammensaßen. In der Regel lagen wir dann vor Anker in einer Bucht, hatten alle heiße Köpfe vom ganzen Wind, der uns den Tag über um die Ohren wehte, waren ganz schön abgerackert, hatten was gegessen. Dann saßen wir zusammen und hieß es, jetzt ist Council. Und das war eine Art und Weise, in der wir miteinander gesprochen haben, die kein normales Gespräch ist, wo irgendwie Stimmengeplapper am ganzen Tisch und Gelächter und sonst was war, sondern eine Form von so intensiver Kommunikation miteinander, wie ich das seltenst erlebt habe. Und dafür hattet ihr ein paar Regeln aufgestellt. Vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen. Was macht das Council so besonders? Wie funktioniert das? Und welche Rolle spielt das Ganze?
Also einiges haben wir jetzt gerade eigentlich schon dazu gesagt. Also der Council versucht hauptsächlich erstmal ein Setting zu sein für eine solche Beziehung zwischen Menschen, die wir gerade geschildert haben mit jemand ist mit mir präsent, ja, nicht mit den Gedanken woanders möglichst, ne? Und wenn der mir zuhört, dann hört der mir zu, der meint mich und der sieht mich. Was überhaupt nicht bedeutet, dass dieser Mensch dann meiner Meinung ist oder mir beipflichtet, sondern der ist einfach nur erstmal präsent, kann immer noch eine andere Meinung später haben. Ne? Aber es geht darum, wie wir uns begegnen. Und da das, in Martin Buber hat das ja so ausgedrückt, der Mensch wird am Du zum Ich. Ne? Wir brauchen ein echtes Gegenüber, das mit uns präsent ist, damit ich weiß, dass es mich gibt. Und dann kann ich wachsen, dann kann meine Persönlichkeit wachsen durch diesen ganz einfachen psychologischen Effekt. Und dafür ist der Council das Setting. Um das zu gewährleisten, braucht das eben diese paar Richtlinien, von denen du sprachst gerade. Und die sind im Grunde genommen einfach. Ne? Das Erste ist, bleibe präsent. Eine Richtlinie, keine Regel. Kein Mensch kann das als Regel einhalten. Aber immer wenn ich abschweife, richte ich mich an dieser Richtlinie neu aus und komme wieder zurück in den Raum mit meiner Präsenz. Und die anderen Richtlinien sagen eigentlich mehr oder weniger, sprich aus dem Moment, sprich vom Herzen her, sagen wir auch. Nicht, weil das so unheimlich romantisch ist, sondern weil das Herz eine Intelligenz in uns ist, die uns anzeigt, ob wir uns sozusagen einer Sache annähern, die ganz neu ist in uns, die aus einer Ecke in unserem Bewusstsein kommt, die nennen wir Don't Know Land. Ein Land, wo wir uns nicht unbedingt sehr gerne aufhalten. Das ist ein Teil unseres Bewusstseins, in das wir noch nicht vorgedrungen sind und uns noch unbekannt ist. Aber von dort geht immer auch ein Ruf aus vom Don't Know Land. Das sagt eigentlich immer, komm jetzt noch einen Schritt weiter und lerne dich ein bisschen näher kennen. Ja, und das ist ein bisschen abenteuerlich und aber auch immer aufregend, weil ich weiß nicht, das ist eben Don't Know Land, ich weiß nicht, wie es sein wird, was jetzt hochkommt. Ja.
Ist das so ein bisschen ein anderes Wort für Komfortzone?
Ja, ich verlasse ein Stück meine Komfortzone, aber nicht in die Panikzone, sondern in die Lernzone. Mhm. Und die Einladung im Council ist, wenn du an diese Grenze kommst, wo das Bekannte aufhört und Don't Know Land beginnt, dann spürst du das in deinem Herzen als Aufregung, als Erregung oder im Bauch auch manchmal. Ne? Und während wir in unserer Erziehung gelernt haben, wenn wir so erregt sind und dann anfangen zu reden, dann haben wir zu oft gehört, erst denken, dann sprechen. Ja? Und im Council ist genau umgekehrt. Da sagen wir, wenn diese Aufregung kommt, sprich. Denk nicht lange drüber nach. Sprich es aus. Ja. Ne? Und hör dir selber gut zu, weil da sprichst du manchmal Sachen aus, die dir selber so noch gar nicht klar waren. Und du sprichst etwas aus dem Vorbewussten in das Bewusstsein herüber. Und nicht selten lehnen Leute sich dann plötzlich in ihrem Stuhl zurück und sagen, das stimmt ja, was ich gerade gesagt habe. Ne? Ah. Die wundern sich über eine Wahrheit, die gerade ganz neu für sie und manchmal auch für die ganze Gruppe ist. Das ist gemeint mit sprich vom Herzen her. Und natürlich soll das auch so sein, dass wir vom Herzen her zuhören. Das heißt, nicht bewerten oder so. Ne? Also mit unserem Gehirn, mit dem großen Rechner hier oben, sind wir ständig am Vergleichen und Bewerten. Und wir hören immer im Vergleich zu uns selbst zu und so. Das ist nicht gemeint, sondern sobald ich das merke, lade ich mich ein, davon wegzugehen und wieder mit dem Herzen zuzuhören. Das heißt, ich bin mal dankbar und offen für das, was da kommt. Ich bin auch nahbar und berührbar mit dem, was jemand anders gerade im Council sagt. Weil ich will ja präsent sein, ich will den meinen, den hören und sehen. Und wenn ich auf diese Weise zuhöre, dann ist fast in jedem Beitrag des anderen etwas dabei, was auch mich betrifft und mich anrührt und etwas anstößt in mir. Und auch an der Stelle wachsen wir.
Ja. Ja, so kann man sich jetzt vielleicht so ein Stück weit vorstellen, wie unser Alltag hier auf dieser Meeresqueste aussah. Wir waren viel unterwegs. Und ich muss sagen, diese 36 Stunden Solozeit, die liegen jetzt auch schon hinter uns. Auch ich war da alleine auf der Insel. Die Themen, die ich da behandelt habe, das ist mir tatsächlich zu privat, um sie jetzt auch hier im Podcast zu teilen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich dort selbst begegnet. Das geht gar nicht anders. Man hat alles andere weg und dann sind 36 Stunden eine lange Zeit. Da ist man nicht die ganze Zeit beschäftigt, sondern es kehrt Ruhe ein und der Blick geht nach innen. Und natürlich ist es so. Man sieht Dinge außen und man hat sich in den Tagen vorher so sehr dran gewöhnt, das auch auf sich selbst zu beziehen und zu schauen, was sagt mir das über mich? Welchen Anteil in mir spricht das an? Das war wirklich tiefgehend berührend und wirklich eine Begegnung mit sich selbst. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, in dieser letzten Woche bin ich dem Meer so unfassbar nah. Der Tag fängt damit an, dass man ins Wasser springt, auch nach erkenntnisreichen Momenten. Teilweise sind auch viele Tränen geflossen, wenn man da im Council spricht, die Geschichten der anderen hört, die eigenen Geschichten erzählt, in das Meer einzutauchen, da aufgenommen zu werden und so ein bisschen das auch wieder abzuwaschen und dann wie neugeboren da rauszuklettern. Also da hört ihr Töne von mir, die sind eher selten, aber es ist wirklich, muss ich sagen, eine tiefgreifende Begegnung mit mir und mit dem Meer gewesen. Mhm. Und eine weitere Frage, die ich dazu habe, die führt mich an den Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Es ist natürlich so, dass wenn man sich selbst stellt, dann sind da einige Schatten, da sind da vielleicht Dämonen, vor denen man Angst hat, da sind vielleicht auch Traumata, von denen man weiß, oha, da geht es richtig an die Substanz. Das macht Angst, das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Ich frage mich, ob diese Meeresqueste, ist das was für alle? Weil ich kann mir vorstellen, dass es jetzt einige Leute gibt, die sagen, ich finde das wirklich spannend, ist das was für mich? Muss man schon ein festes Thema haben und sagen, das möchte ich beackern? Kann man einfach so hinkommen? Oder gibt es auch Leute, die vielleicht sagen, Mensch, ich habe tatsächlich, ich habe eine handfeste Depression und arbeite da wirklich tief dran, weil ich darunter leide, dass du da vielleicht auch sagst, da sind erstmal andere Dinge dran. Wer kann hier alles herkommen? Oder wo würdest du sagen, Vorsicht, ist vielleicht nicht das perfekte Match?
Bevor ich auf die Frage eingehe, nur noch eine wichtige Sache, weil du gerade sagtest, was du erlebt hast, ist zu privat, um jetzt hier darüber zu sprechen. Also auch nochmal an alle, die sich an sowas interessiert sein würden. Wir vereinbaren gleich am ersten Tag eine Vertraulichkeitsregel miteinander, wo alle sich ganz klar, also ein ganz klares Commitment eingehen, dass was immer hier gesagt wird, auch hier bleibt. Also niemand muss befürchten, wer hier mitmacht und etwas über sich selber herausfindet, dass das irgendwie weitergetragen wird oder ungeschützt ist. Ne? Hm. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, dass das ein sicherer Raum ist. Ne? Ja, okay. Und gibt es irgendwelche Ausschlusskriterien?
Genau. Ne? Lange Frage, nochmal kurz runtergebrochen.
Ne? Also ich glaube, wer schon seekrank wird, wenn das ein ganz bisschen wackelt, wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Weil das Schiff liegt zwar sehr ruhig im Wasser, aber ein ganz bisschen schaukelt es halt schon mal. Und ansonsten in unserer gesamten Arbeit, ich mache das schon über 20 Jahre, muss ich sagen, wenn es um psychische Problematiken geht, ist das sehr viel gefährlicher, in der Innenstadt von Hannover zu leben, als bei uns einen Kurs zu machen.
Ja.
Ich glaube, die Natur, zumal hier diese Urlandschaft des Meeres, hat eine so derartige selbstordnende Kraft, dass Menschen, die an Land nicht mehr gut zurechtkommen, hier vielleicht besser zurechtkommen. Ja. Also es gibt wenige Momente in meiner ganzen Karriere, wo ich sagen musste, ich traue es mir mit dir nicht zu, lass uns das abbrechen. Also wir hatten Menschen, auch psychotische Menschen zum Beispiel, ne? Da haben wir dann, müssen wir die Regeln oder die Begleitung einfach enger gestalten, ne? Wir sagen immer, ein Ritual muss dem Menschen dienen und nicht der Mensch dem Ritual. Deswegen, wir bauen die Schwelle für jeden Menschen individuell jeweils so weit runter, bis der einsteigen kann, sozusagen. Ein magersüchtiger Mensch, dem würden wir ein bisschen Brot mitgeben in die Solozeit, anstatt von dem zu verlangen, dass der dort fastet.
Hm.
Für einen essgestörten Menschen ist das die größte Herausforderung, etwas essen zu müssen.
Ja.
So, ne? Und so, also wir gucken immer, was braucht es denn, dass jemand da rausgehen kann.
Hm.
Wir haben schon Menschen mit gebrochenen Beinen oder auch im Rollstuhl sitzen, rausgetragen in die Wildnis zu ihrem Platz und haben die auf eine bestimmte Weise versorgt. Und so, ne? Also da ist schon sehr viel möglich.
Ja,
Ja, ich merke gerade, meine Frage ist auch irgendwie bescheuert gestellt gewesen. Denn,
weiß nicht.
Was ich natürlich nicht sagen wollte, ist, dass sozusagen Leute mit einer Depression sowas natürlich, denen das nicht zuzutrauen wäre. Mhm. Ich glaube, ich habe eher so ein bisschen darauf abgezielt, was kann man sich davon versprechen sozusagen. Ne? Also wenn jemand, gibt es Menschen, die mit einer ganz falschen Erwartung herkommen? Das wäre vielleicht die richtige Frage, wo du sagst, ich weiß nicht, ob die Meeresqueste die Antwort auf das ist, was du suchst.
Ja, das, es gibt natürlich Menschen, die also sehr rational durchs Leben gehen, ne? Also die, für die nur Wirklichkeit hat, was sich dem rationalen Verstand beugt. Die könnten hier tatsächlich auch mal ein kleines Wunder erleben, aber darauf müssen die sich auch erstmal einlassen. Ne? Also es gäbe vielleicht ein paar Widerstände gegen die Vorgehensweise, ne? Hm. Aber alle, auch hast du ja gesehen, in dieser Gruppe, die jetzt stattgefunden hat, ne, da waren auch Menschen bei, die von ihrer grundsätzlichen Einstellung zum Leben her absolut auf der rationalen Seite stehen.
Ich eingeschlossen.
Und die sich aber einließen und das mal ausprobieren wollten und tatsächlich feststellen mussten, wow, das funktioniert, da ja. funktioniert etwas.
Ne? Ja.
Also von daher... ja, das ist das Erste, was mir so einfällt auf deine Frage.
Ja. Darf ich fragen, hast du mal einen Prozess durchgemacht? Also oftmals deckt das ja nicht nur die Sonnenseiten auf, sondern eher die Punkte, die man sich lange nicht angeschaut hat, mit gutem Grund. Mhm. Weil die schmerzhaft sind, weil die vielleicht sogar gefährlich sind für das Gleichgewicht, in dem wir uns bewegen. Und deuten auf Krisen hin, die wir vielleicht die ganze Zeit schon bewältigen, die wir zu bewältigen haben. Gab es bei dir mal im Leben eine Krise, die dir so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen hast, wo du einen solchen Prozess auch genutzt hast und die Kraft davon erfahren hast, dich da wieder rauszuholen?
Oh ja. Eigentlich immer wieder, wenn ich selber, wie wir sagen, so über die Schwelle gegangen bin, ne? Also das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber die erste Visionssuche, die ich als Teilnehmer gemacht habe, also wo ich teilgenommen habe, das war echt geschlagene 7 Jahre nach der Trennung von einer großen Liebe von mir. Mhm. Und ich hatte gefühlt, das immer noch nicht überwunden.
Dessen warst du dir bewusst?
Das war mir klar. Und während dieser 4 Tage und Nächte, die ich draußen war, wurde mir plötzlich klar, dass ich zwar alles Mögliche gemacht hatte, um das zu bearbeiten. Ne? Ich hatte ihr verziehen, ich hatte alles Mögliche durchgekaut. Ne? Aber was nicht passiert war, war, dass ich mir verziehen hatte. Für ein Bewusstsein, was ich vor 7 Jahren hatte, wo ich auch... Heute habe ich mir damals gesagt, würde ich das alles völlig anders machen. Aber das war eben das Bewusstsein von vor 7 Jahren, da habe ich eben so gehandelt. Und das hatte ich mir nie verziehen. Und dadurch, dass ich es mir nicht verziehen habe, bin ich eigentlich vom Bewusstsein, von den Fähigkeiten meiner Bewusstheit bei dem Stand von vor 7 Jahren hängen geblieben. Und das wurde mir klar. Ich konnte mir verzeihen. Und ankommen, wo ich tatsächlich gerade bin, in meinem Bewusstseinsentwicklungsprozess. Ne? Und da war ich frei. War ich frei und konnte, da kurz danach hatte ich wieder eine Beziehung.
Ach, du konntest 7 Jahre dann auch, hast du keine richtige Beziehung geführt?
Nein.
Ah. Wir springen mal in die nächste Kategorie, das Logbuch.
Logbucheintrag.
Da würde mich total interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen, diese Arbeit zu machen? Und ich sage die ganze Zeit, diese Arbeit, ich hätte dich jetzt vielleicht, wenn mich jemand fragt, was macht denn der Holger, dann hätte ich vielleicht gesagt, das ist ein Coach. Was auch immer das bedeuten mag. Was sagst du denn? Das
bedeutet heutzutage nicht mehr viel. Ne?
Ja, was sagst du denn, wenn dich jemand fragt, was machst du eigentlich, Holger?
Wir nennen das initiatische Prozessbegleitung. Darin stecken 2 Begriffe, initiatisch von Initiation. Initiationsarbeiter, Das ist, was wir ursprünglich nur gemacht haben, nämlich Initiationsrituale in moderner Weise für heutige Menschen. Ja, aber wir haben das betrieben und haben gedacht, das ist doch das, was die Zeit jetzt braucht. Und festgestellt, na, viele sind da noch gar nicht. Weil so ein Initiationsritual macht man am Ende eines Wachstums- oder Wandlungsprozesses, um den Status quo, die vollzogene Wandlung sozusagen vor sich selbst und vor seinen Mitmenschen zu bestätigen. So, ne? Mhm. Davor braucht es aber einen Prozess, der dahin führt.
Ja.
Dann haben wir gedacht, okay, was es genauso braucht, ist Prozessbegleitung. Also Menschen darin unterstützen, zu verstehen, welche Art Wachstums- oder Wandlungsprozess gerade mit ihnen geschieht. Und wir sehen eigentlich unsere Aufgabe nicht darin, den Wandel zu machen. Das können wir nicht. Das wäre eine Hybris, das von sich zu behaupten. Aber wir verstehen Wandlungsprozesse, welche Verlaufsmuster die so haben. Und deswegen, unsere Aufgabe ist eigentlich, Menschen an einer bestimmten Stelle abzuholen. Und das hat damit zu tun, wir verwandeln uns ständig. Menschen, wir sind immer im Wandlungsprozess. Und das bedroht etwas, wo wir uns dran klammern, als würde es um unser Leben gehen, nämlich unsere Identität. Die Story, die wir uns über uns selbst erzählen, wer wir sind und warum alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, die ist uns natürlich wichtig. Das ist wie sterben müssen, wenn die wegbröckelt.
Mhm.
Und das ist aber leider Teil großer Wandlungsprozesse im Leben, dass dieses Selbstbild, diese Geschichte teilweise oder in großen Teilen manchmal plötzlich wegbröckelt und nicht mehr wahr zu sein scheint. Und davor haben wir solche Angst, dass wir, wenn wir merken, dass sich da was nähert, unbewusst treten wir wie auf eine Bremse in dem naiven Glauben, wir könnten diesen Prozess irgendwie aufhalten. Und was dann passiert, ist Stagnation. Und die Menschen, die zu uns kommen, leiden eigentlich hauptsächlich darunter. Nicht unter den Wandlungsprozess an sich, sondern unter ihrer Angst davor und was sie als Reflex darauf tun. Und unsere Aufgabe ist, mit solchen Schwellengängen, wie gerade besprochen, und ähnlichen Methoden, ihnen zu helfen, zu verstehen, welche Art Wandlung mit ihnen geschieht und langsam einverstanden damit zu werden. Das Ziel ist eigentlich, dass jemand sagen kann, ja, so ist es. Da bin ich jetzt gerade im Leben. Und das darf auch so sein. Was ist, darf sein. Ich wehre mich nicht mehr dagegen. Es darf wahr sein. Und das ist gleichbedeutend mit dem Moment, wo die den Fuß von der Bremse nehmen und wo sich dieses innere Rad der Wandlung sozusagen wieder in Bewegung setzt und die das Gefühl bekommen, wow, ich bin wieder lebendig. Ich bin wieder im Fluss des Lebens, ja. Es ist nichts endgültig erreicht als Ziel, ne? Was man manchmal so denkt. Alles, was wir erreichen können, ist, dass ich wieder das Gefühl habe, ich bin Teil des großen Flusses des Lebens, fühle mich lebendig und dabei. Und doch, es hat sich ein Wandlungsschritt vollzogen, zu dem ich jetzt stehe. Ne?
Und dieses Dazustehen, das wird dann in der Initiation vollführt. Und du hast am Anfang gesagt, Initiation, das ist genau das, was die heutige Zeit braucht.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass einige Personen, die sich das jetzt anhören, so denken, das braucht es heute. Das klingt eher so nach alten Riten längst vergangener Zeiten.
Ja, es gab die ja auch schon vor längst vergangenen Zeiten und die gab es also bis zur Christianisierung überall. Und es gibt das als lebendige Tradition immer noch in Finnland, zum Beispiel bei den Samisch und überall auf der Welt bei den Indigenen. Aber es gehörte dazu. Aber diese alte Zeit ist eben die alte Zeit. Wir leben nicht mehr in solchen sozialen Kontexten. Das braucht eine moderne Form dessen. Ne? In den alten Ritualen hat man sich Wunden zugefügt. Ne? Es wurde ein Fingerglied abgetrennt, ein Zahn ausgeschlagen. Man wollte sozusagen auch die Schmerzen imitieren bei Männern, die Frauen bei der Geburt haben, weil das ist auch ein natürlicher Initiationsvorgang. Und so, ne? Aber das alles brauchen wir heute nicht mehr. Für heutige Menschen ist es eine Riesenherausforderung, mal ein paar Tage nichts zu essen und allein zu sein, ohne Medien, ohne Gesellschaft. Das war für frühe Menschen völlig normal, mal ein paar Tage nichts zu essen und auch mal allein zu sein. Heute reicht das völlig aus als Herausforderung. Ne? Also das ist so ein Element moderner Übergangsrituale. Mhm. Und warum ist Initiation wichtig? Es ist einfach auch bei all den Übergängen im Leben, ne, es gibt den Übergang der Geburt. Da sind wir alle durchgegangen, ist ein natürlicher Vorgang. Auch wenn wir per Kaiserschnitt gekommen sind, ist es doch, die Natur hat irgendwie dafür gesorgt, dass es ein Prozess, der geschieht. Genauso, dass wir in die Pubertät kommen und die hormonelle Umstellung in unserem Körper geschieht. Dieser biologische Vorgang schiebt uns durch diesen Übergang. Und auch werden wir eines Tages sterben, das ist auch ein Übergang. Aber der Übergang zum Erwachsenwerden, zum selbstverantwortlichen, selbstständigen Menschen, das ist keiner, der auf diese natürliche Weise geschieht. Unser Körper wird biologisch erwachsen, medizinisch gesehen ja, aber psychologisch und geistige Erwachsenwerdung war schon immer einer der größten kulturellen und sozialen Leistungen einer Gemeinschaft. Dafür musste eine Gesellschaft, eine Gruppe sorgen, dass junge Leute erfolgreich diesen Schritt hinkriegen. Dafür waren Initiationsriten wichtig.
Ganz kurz, was heißt denn erwachsen für dich?
Erwachsen ist erstmal Selbstverantwortlichkeit. Wissen, was immer ich entschieden habe, muss ich auch selber verantworten. Es ist so ziemlich das Gegenteil von Opferbewusstsein, sondern echt eine Art von innerer Souveränität und gleichzeitig auch Verantwortungsbewusstsein. Und letztlich auch, ja, man könnte das so sehen, wir laufen manchmal mit so uneingelösten Schecks aus unserer Kindheit herum. Ja? Die halten wir hoch und sagen, das habe ich noch zu bekommen.
Zum Beispiel?
Die Liebe von Mama, die Anerkennung von Papa. Endlich mal gesehen werden, endlich mal dies, endlich mal das, ne? Was ich als Kind nicht gekriegt habe. Und die bittere Wahrheit ist, wenn wir es damals nicht bekommen haben, es wird nie wieder jemanden geben, so wie Mama und Papa, ne, die uns das geben können. Wenn wir es fälschlicherweise bei unserem seniorenhaften Chef suchen, ist er damit überfordert. Wenn wir die Liebe von Mama in unserer Partnerin suchen oder die Liebe von Papa in unserem Partner, werden wir die überfordern. Das ist immer der Anfang vom Ende einer Beziehung. Ja, so, das wird nicht klappen. Das Einzige, was klappt, ist, wenn ich alt genug bin, um selber Kinder zu haben, dann gibt es plötzlich wieder jemanden, der diesem kindlichen Anteil diese Liebe oder Anerkennung geben kann. Das bin ich selbst. In dem Moment, wo ich bereit bin, Verantwortung für auch diesen Anteil in mir zu übernehmen, werde ich erwachsen. Wenn ich diese uneingelösten Schecks zerreiße und sage, ich nehme mein Leben zu dem Preis, zu dem ich es bekommen habe, egal wie bitter das war, dann bin ich erwachsen. Das Leben ist vielleicht nicht sexy, aber ich nehme es so, wie es ist. Und tu nicht so, als gäbe es irgendwo noch eine bessere Wirklichkeit. Das meine ich mit Erwachsensein. Hm. Auf einer, ja, sag ich mal, psychologischen Ebene. Ne?
Wie bist du dazu gekommen, diese doch sehr, sehr besondere Arbeit zu machen? Wie fing das an? Weißt du das noch?
Also ich hatte das Glück, mit 17 eine ganz besondere Frau kennenzulernen. Die hat so ein Kinderheim geleitet. Und ihre Besonderheit war, dass sie gewählt hat, in ihren Gegenüber, in ihren menschlichen Gegenüber, nie etwas anderes erblicken zu wollen als das Königliche und Edle, Göttliche, könnte man schon fast sagen, den Christus, den Buddha, ne? Immer das Höchste. Und das ist eine Wahl. Ne? Sie hätte sich auch entscheiden können, das Pathologische und Fehlerhafte in ihrem Gegenüber zu sehen. Das können wir alle.
Ja.
Aber genauso können wir alle uns entscheiden, das andere zu sehen. Und ihre Wahl war einfach so wunderbar. Die Art, wie sie mir und allen anderen begegnet ist, hat in uns diese Seite erweckt. Also ich sage jetzt mal, mein innerer König, ne, der war bis dahin noch nie in Anspruch genommen worden. Nie hat jemand den angesprochen. Und der war vor lauter Langeweile und Warten eingeschlafen. Und als der mich in dieser Weise angesprochen und angeschaut hat, ist er plötzlich wach geworden. So, was? Meint mich hier jemand? Ja? Mhm. Und dann guckte diese Seite in mir durch meine Augen in die Welt. Und ich habe die Welt fortan mit anderen Augen gesehen. Das hat mich so beeindruckt, auch wie sie auf diese Weise Pädagogik betrieben hat in diesem Kinderheim. Das grenzte manchmal an ein Wunder. Da kamen Jugendliche, die überall aufgegeben worden waren, die nirgends zurechtkamen. Aber bei ihr blühten die auf. Die kriegten plötzlich das Gefühl, wertvoll zu sein, jemand zu sein. Und dann wollten die auch jemand sein. Ne? Also das hat einen Dominoeffekt. Ne? Das hat mich maßgeblich beeinflusst. Und dann wollte ich eben in die soziale Richtung gehen damals. Ich war erst 17 Jahre alt. Wollte auch sowas machen sozusagen und wurde dann später auch Psychotherapeut und habe mit süchtigen Menschen gearbeitet und mich hat das Thema Sucht immer interessiert. Zuletzt, als ich noch Angestellter war, habe ich in einer Klinik für alkoholkranke Männer gearbeitet und mir immer so meine persönlichen Aufzeichnungen gemacht aus Interesse. Und da wurde mir plötzlich sichtbar, dass etwa die Hälfte dieser Männer die Gemeinsamkeit hatten, dass die zwischen 35 und 55 Jahre alt waren und immer noch bei ihrer Mama wohnten. Das war wirklich eins der auffälligsten Aspekte. Und aus dieser Gruppe war der weitaus überwiegende Teil, wohnten die immer noch in ihrem Kinderzimmer oder Jugendzimmer, wo sie mit 15, 16 schon gewohnt hatten. Und da war offensichtlich, was denen gefehlt hat. Man konnte echt sonst gar nichts finden in dem Sozialberichten über diese Patienten. Ne? Das Einzige, was ihnen wirklich gefehlt hatte, war so eine würdevolle Loslösung vom Elternhaus. Hintergrund war ganz oft, Papa war entweder abwesend oder selber Trinker. Ne? Und die Mama völlig überfordert und konnte den Sohn nicht gehen lassen, brauchte den manchmal auch als Vater oder als Mannersatz, ja, zu Hause. Und der Sohn konnte seinerseits Mama nicht allein lassen. Das wäre wie Verrat gewesen. Mhm. Und so hingen die aneinander. Der Mann fand keine Partnerin auf diese Weise und blieb da dann hängen. Und dann kommen die irgendwann in das Alter, so um die 40, steigt man im Beruf meistens irgendwie auf, wird Abteilungsleitung oder irgendwie sowas und muss mehr Verantwortung übernehmen. Und dafür brauchst du ein gewisses Selbstbewusstsein, dafür brauchst du ein Standing und Verantwortlichkeit. Und das konnten die dann nur mit Hilfe von Alkohol. Ne? Und mir wurde damals klar, möchte ich für immer sozusagen an dem Ende des Problems arbeiten? Nein. Ne? Also diese Männer hatten sich meistens schon so vergiftet und deren Körper war ziemlich zerstört schon. Das war schon ein trauriger Anblick. Ne? Nee, lieber wollte ich proaktiv und prophylaktisch arbeiten mit Menschen, bevor die in die Sucht kommen. Mit Menschen, die es noch brauchen, würdevoll losgelöst zu werden. Und da lag der Gedanke nahe, es gab in indigenen Kulturen immer so Pubertätsriten oder Loslösungsrituale zum Erwachsenwerden, wo die jungen Menschen dann meistens von den Dorfältesten oder so, die erkannt haben, dass dieser Mann jetzt langsam erwachsen ist, diese Frau langsam erwachsen jetzt ist, die wurden von denen entführt, aus den Familien rausgeholt quasi, ne? Die Eltern mussten sich wehren und weinen und die Kinder mussten auch weinen, obwohl die es manchmal gar nicht abwarten konnten, dass es endlich losgeht. Und dann wurden die an einem geheimen Ort initiiert sozusagen. Eigentlich immer eine Art Sterberitual, ne? Etwas, was nicht mehr stimmt, nämlich ich bin ein Kind, muss sterben, die alte Identität wie eine Haut abgestriffen werden und die neue Wirklichkeit, die neue Wahrheit, die sich längst vollzogen hatte, ich bin erwachsen, das kommt unter der alten Haut dann zum Vorschein. Ja. Und die Ältesten gingen dann mit den jungen Leuten wieder zurück in das Dorf und sagten, wir haben eure Kinder überall gesucht, da draußen in der Wildnis, aber die haben wir nicht mehr gefunden. Die sind da irgendwo gestorben. Aber stattdessen haben wir diese jungen Erwachsenen hier gefunden und die wollen unbedingt in unser Dorf aufgenommen werden. Wollte die denn haben? Und dann mussten alle jubeln und ja sagen. Und dann wurde gefeiert. Und die kriegten Erwachsenennamen, die Kindernamen durften nie wieder genannt werden. Also so war das eben in alter Zeit. Und in der neuen Zeit gibt es solche sozialen Strukturen nicht mehr. Ne? Da muss man sich eben moderne Formen von Übergangsritualen ausdenken und die gibt es. Die haben wir auch weiterentwickelt.
Mhm. Du sagst wir schon öfters, vielleicht magst du noch mal erzählen, wer ist wir?
Ja, also wir ist, damit meine ich in erster Linie das Eschwege-Institut.
Was du mitgegründet hast, dann in dieser Zeit?
Genau, mit meiner damaligen Frau Gese Heiten. Wir leben inzwischen getrennt, sind aber beide noch in der Geschäftsführung und arbeiten besser zusammen wie vorher. Also wir sind sehr gute Freunde und Kollegen. Und zum Eschwege-Institut gehört da ein großes Kollegium. Und wir sind in einem ständigen Austausch und in der Weiterentwicklung. Und im Hintergrund steht dann das große Netzwerk, das deutschsprachige Netzwerk der VisionssucheleiterInnen. Das hat also, glaube ich, inzwischen an die 300 Mitglieder. Und die treffen sich auch in ihrem Netzwerk und in Untergruppen. Also da wird ständig weiter geforscht.
Und du hast immer mal wieder auch Referenzen aus der Bibel, christliche, religiöse Anknüpfungen gemacht. Mhm. Seid ihr in irgendeiner Form christlich, religiös oder ähnliches? Nur um das einordnen zu können?
Ja, also zunächst mal muss man die Begriffe einordnen. Also ich mache einen Unterschied zwischen Religion und Spiritualität.
Ja.
Also es gibt sehr religiöse Menschen, die sind nicht für 5 Pfennig spirituell. Und es gibt sehr spirituelle Menschen, die sind nicht für 5 Pfennig religiös. Religion ist auf dem ersten Blick erstmal ein Regelwerk. Menschen, die sich an Regelwerke halten und die dann auch bereit sind, sehr starke Sanktionen einzuführen, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Und einer meiner Helden, sage ich jetzt mal, Jesus Christus, gehörte eher zu den spirituellen Menschen. Der hat zum Beispiel auch am Schabbat geheilt, obwohl das ihm verboten war, so etwas zu tun. Also nach den Schabbatregeln, nach den religiösen Regeln der Juden wäre das nicht erlaubt. Ne? Also der hat nach dem Herzen gehandelt. So, ne? Und ich würde mich auch eher zu den spirituellen Menschen zählen, bin aber in keiner Kirche oder gehöre keiner Religionsgemeinschaft an. Das finde ich auch wichtig. Weil unsere Arbeit, also das ist ja sowieso meine Privatsache, ne, wie ich da eingestellt bin. Aber ich finde auch ganz wichtig, dass unsere Arbeit pankulturell und überkonfessionell ist. Ne. Dass Menschen, egal welcher, aus welchem sozialen Hintergrund, aber auch religiösen Hintergrund, den Weg zu uns finden können. Mhm. Wir hatten Teilnehmende, die haben gesagt, ein Wort über Gott und ich bin weg. Ne. Dann haben wir gesagt, kein Problem. Und die haben aber auf ihrer Visionssuche Dinge erlebt, die sie sich nicht erklären konnten. Und dann wollten die danach die ganze Zeit darüber reden. Aber die haben ihre ersten spirituellen Erfahrungen gemacht, einfach unbeeinflusst. Und das ist das Schöne. Ne?
Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, wie sieht eigentlich dein Leben als Coach aus? Wie erlebst du das? Also ich habe das jetzt ja beobachtet, die letzte Zeit. Da passiert richtig was in den Menschen. Manche haben wirklich gesagt, das, was ich hier gerade über mich gelernt habe, wie ich mir hier begegnet bin, was mir gerade klar wurde, das hat mein Leben verändert. Diese Wandlungsprozesse, die werden da sehr klar gezeigt und du machst das jetzt, du hast schon gesagt, seit über 20 Jahren und bist derjenige, der diesen Menschen diesen Rahmen schafft, das zu erleben. der auch diese Emotionen aushält, die da kommen und offen hält und da nicht zumacht, sondern wirklich das, die da begleitet die ganze Zeit. Was macht das mit dir?
Also ich glaube, in erster Linie würde ich sagen, die Menschen, die zu mir kommen, die in meinen Gruppen sind, sind meine Lehrer und Lehrerinnen. Genauso wie die große Natur. Ich höre immer wieder, wie du das jetzt ja auch in der Gruppe erlebt hast, dass Dinge passieren, die können eigentlich gar nicht sein. Ne? Da denkst du, das ist ja ein Wunder. Das grenzt ja an Magie. So. Ja. Und ich freue mich dann immer, wenn Menschen das so erleben. Und weiß aber tief in meinem Innern, dass da etwas anderes hintersteckt. Und das würde ich mal so beschreiben. Wir heutigen Menschen in einer hochgetakteten Leistungsgesellschaft, zumal wenn wir in Städten leben oder den Medien besonders ausgesetzt sind, haben es uns zu einer Überlebensstrategie werden lassen, feinste Instrumente der Wahrnehmung, die wir alle besitzen, auf stumpf zu schalten. Wir können es uns gar nicht mehr leisten, diese Informationsflut, all diese Eindrücke, die in einem solchen Übermaß auf uns eindringen, an uns heranzulassen. Wir würden verrückt werden. Das ist reiner Selbstschutz. Das führt dazu, dass Menschen, die zum Eschwege-Institut kommen, manchmal Tage brauchen, bis sie das Vögelgezwitscher wieder hören können. Ne? Weil die das alles ausblenden müssen, um sich zu schützen. Und wenn wir dann solche sicheren Räume schaffen, wie du das jetzt in den 36 Stunden auf der Insel erlebt hast, das fühlt sich dann irgendwie so gehalten und sicher an. Ne? Da ist ja auch jemand im Basecamp, der aufpasst, wenn irgendwas ist und so. Ne? Ja, dass wir uns erlauben, diese feinsten Instrumente der Wahrnehmung wieder auf Empfang zu schalten. Und dann erleben wir plötzlich eine viel größere mögliche Wirklichkeit um uns herum. Ne, und denken, das ist ein Wunder. Also wir blicken plötzlich in eine Wirklichkeit, die wir so selten oder noch nie gesehen haben. Aber ich glaube zutiefst, dieses Wunder, was wir so nennen, ist immer so. Das ist immer da, aber wir können es die meiste Zeit nicht sehen. Und dieser Umstand, der ist für mich so wichtig. Also wenn es eine spirituelle Praxis in meinem Leben gibt, dann ist es diese Arbeit zu tun. Weil ich ständig mit dieser Tatsache konfrontiert werde. Ständig höre ich Geschichten von Menschen, die mich daran erinnern, dass das Wunder ist. Und wir es die meiste Zeit einfach nur nicht sehen. Ich kann gar nicht vergessen, dass es so ist. Ich kann gar nicht vergessen, dass die Wirklichkeit viel mehr bietet als das, was das Alltagsauge sieht. Und das macht mich demütig und lässt mich immer wieder im Wundern sein. Und das ist schön.
Ich finde das bemerkenswert. Ein weiterer Teilnehmer, die wussten natürlich, dass wir jetzt hier sprechen. Und ich habe gefragt, habt ihr Fragen? Und er sagte, mich würde interessieren, woher nimmt er diese Gelassenheit und diese Demut, mit der du in diesen Runden präsent bist? Und das ist wirklich auffällig. Also das erlebt man selten, dass Menschen so präsent mit einem sind. Das hat mich am Anfang richtig irritiert. Was ist da los? Ja, deswegen finde ich das spannend, dass du jetzt genau das beschreibst, was auch die Menschen um dich herum sehen, diese Demut. Und gleichzeitig frage ich mich, da steckt doch trotzdem bestimmt irgendwie so ein Ego drin, was vielleicht denkt, ja geil, cool, dass ich hier diese coolen Übungen habe oder sonst was. Oder hast du das in den 20 Jahren hinter dieser Demut zurücklassen können?
Also das wäre echt auch eine Hybris zu behaupten, ich hätte da kein Ego mit drin. Na klar, das spielt auch immer mit. Ne? Das ist auch ein Teil. Ne? Das ist irgendwie nur, ich beobachte den, ne? Und ich muss ihm auch manchmal mitteilen, so wie meine amerikanische Lehrerin Meredith Little das immer wieder tut. Die wird so bewundert manchmal auch von den Teilnehmern, weil die ist so eine Exzellente, ne? Die macht das so super. Und dann kommen die, oh Meredith. Und so. Und wenn ich mit ihr darüber spreche, dann sagt sie, ja, ich weiß, die lieben mich auf ihre Art. Und, ne? But, sagt sie dann, but it's so much bigger than me. Ne? Was die Menschen sehen, ist nicht mich, ne? Sondern die sehen sich eigentlich selbst, wenn die irgendwas toll finden. Denn der Spiegel funktioniert ja immer. Ne? Mhm. Die können eigentlich nur ihre eigenen Qualitäten da gespiegelt sehen. Und die Arbeit, die da wirkt, das bin ja nicht ich, sondern das sind wirklich diese Verlaufsmuster von Prozessen und der große Spiegel der Natur, wo wirklich, ne, also ich liebe ja diesen Spruch, ne, aus dem Tantra, ne, im Tantra sagt man, Nähe ist, wenn man nichts dagegen unternimmt. Das kann jeder verstehen, der ein Nähe-Distanz-Problem hat. Aber man kann dasselbe über dieses sogenannte Wunder sagen. Das Wunder ist, wenn man nichts dagegen unternimmt. Es ist immer da. Und die Menschen sehen das, nicht mich. Also es gibt auch eine Ethikregel bei uns, die sagt, du möchtest dem Prozess dienen? Okay, dann geh ihm aus dem Weg. Und ein anderer ethischer Grundsatz ist, don't let them give the power away. Das ist sehr schnell, dass man, wenn man so eine tolle Sache, so Momente, den Rahmen für so tolle Momente hält, dass man dann irgendwie angehimmelt wird oder so. Ne? Und in dem Moment fangen die Menschen an, ihre eigene Souveränität an einen Leiter oder so abzugeben. Ne? Und das nicht zu erlauben, indem man immer wieder sagt, was immer du siehst, guck in den Spiegel. Ja, if you spot it, you got it. So, das hilft mir ein bisschen, mein Ego im Zaun zu halten. Also jedes normale Ego fährt dann sowas ab und könnte sich da richtig dran hochziehen. So, ne? Aber man braucht so ein bisschen einen ethischen Rahmen, um das nicht zuzulassen.
Ich würde dich gerne mitnehmen in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut.
Sturm oder Flaute?
Sturm.
Berge oder Meer?
Meer.
Auf dem Schiff oder auf der Insel?
Beides schön. Kann ich nicht entscheiden.
Ist aber entweder oder.
Ah, okay. Oh, dann lieber Schiff.
Alleine oder in der Gruppe?
Gruppe.
Was ich durch das Meer gelernt habe?
Ja, wie nennt man das? Die Wiege des ursprünglichen Gutseins, so gewogen werden, wie im Mutterleib, wie in der Krippe. Ja.
So eine tiefe Heimat.
Ja, das ist so ein Gehaltensein. Also ich fühle mich sicher, geborgen.
Hier steht, Spiritualität bedeutet für mich, das hast du eben erklärt, und meine Folgefrage darauf wäre, Esoterik bedeutet für mich?
Etwas im Ursprung sehr Wichtiges, was leider sehr in Verruf gekommen ist, durch die mangelnde Trendschärfe einiger Zeitgenossen.
Ich glaube, wir müssen das so stehen lassen, um hier nicht nochmal ein großes Fass aufzumachen.
Na, also sagen wir mal so, Esoterik heißt ursprünglich der innere Kreis. Na, es gibt Geheimwissen, das nicht geheim gehalten wird, aber das sich einfach bestimmten Menschen verschließt, weil sie das nicht verstehen. Und es gibt Menschen, die verstehen das und die gehören zum inneren Kreis. Das ist der ursprüngliche Sinn von Esoterik. Und was man damit auch verbindet, ist dieses senkrechte Weltbild, ne? Wie oben, so unten, wie innen, so außen. Und damit arbeiten wir ja auch. Ja. Was ich im Außen symbolisch sehe, ein Baum, der an der Rinde verletzt wurde, der steht in meiner seelischen Landschaft genauso. Ich nehme den nur wahr, weil der mich betrifft, weil es mich spiegelt. In mir ist auch etwas in dieser Weise verletzt. Und das gibt mir, also wie außen, wie innen. Es gibt mir Informationen über mein Inneres.
An meiner Arbeit liegt mir am meisten am Herzen?
Tiefe.
Der größte Irrtum über Lebenskrisen ist?
Dass es nach der Krise so sein könnte wie vor der Krise.
Eine Vision, die mich fasziniert, ist
Menschen, die regelmäßig im Kreis um eine sakrale Mitte sitzen und sich immer wieder gegenseitig daran erinnern, was wirklich wichtig ist im Leben und sich auf diese Weise dagegen schützen, verrückt zu werden in einer Zeit, wo man verrückt werden könnte.
Eine Botschaft, die ich allen Menschen mitgeben würde, ist:
Lernt immer weiter, euch gut zuzuhören. Ein Feind ist jemand, dessen Geschichte noch nicht gehört wurde.
Auf nach Don't Know Land oder zurück nach Hause?
Auf nach Don't Know Land. Das ist der Weg nach Hause. Das ist ja das Verrückte.
Ich habe mich hier mit dir, mit dieser Meeresqueste auf jeden Fall Richtung Don't Know Land begeben. Und ich bin mir sicher, viele Leute, die zugehört haben, haben hier auch Teile ihres Don't Know Lands erkannt.
Ja, das wäre schön.
Vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns deine Arbeit vorgestellt hast und auch die Meeresqueste, dass ich hier dabei sein durfte und diese wahnsinnig intensive Erfahrung sammeln durfte. Und ich wünsche dir weiterhin, dass du eine so große Erfüllung in deiner Arbeit findest, dass sie ganz, ganz vielen Menschen hilft und sie berührt. Und danke dir für die Zeit.
Ja, danke dir.
Das war Holger Heiten und unser Bericht von der Meeresqueste. Beim Schnitt ist mir nochmal aufgefallen, dass wir tatsächlich so viel über diesen Prozess und die Persönlichkeitsentwicklung, die darin steckt, gesprochen haben, dass das Meer so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal betonen, wie eng dieser Prozess mit dem Meer verbunden ist. Dadurch, dass man all diese Ablenkungen ausschaltet und die Natur als Spiegel benutzt, schaut man ja die ganze Zeit drauf. Und die Natur ist in diesem Fall vor allem das Meer. Entweder wirklich direkt das Wasser oder eine Küste, an der man ist. Also das Meer ist so präsent, auch durch das Leben auf dem Schiff. Ich hatte nach dieser Zeit eine so enge Verbindung zum Meer, wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Weil ich so sehr im Moment, so achtsam, so viel Zeit am, auf und in dem Meer verbracht habe. Das ist wirklich zeitgleich. Eine Reise zu mir, aber auch eine ganz intensive Reise ans Meer war. Das wollte ich nochmal betonen. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, das würde ich auch gerne mal erleben, dann ist die gute Neuigkeit, dass die Meeresqueste jedes Jahr stattfindet. Das nächste Mal im August 2025 und ihr findet in den Shownotes einen Link zu der Homepage von der Meeresqueste, wo ihr euch informieren könnt, wann sie das nächste Mal stattfindet und wo ihr euch dann potenziell auch anmelden könntet. Und wenn ihr euch fragt, ob ihr überhaupt die richtige Person seid, um da mitzumachen, dann noch ein kleiner Hinweis. Mir ist zwischendurch aufgefallen, dass wir darüber gesprochen haben, dass es so eine Initiierung ins Erwachsenwerden ist. Und ich war mit 34 Jahren, glaube ich, eine der jüngsten Personen in dieser Crew. Und es gab einige, die auch in den 50er oder 60ern waren und für die das genauso eine tolle und prägende Erfahrung war. Dementsprechend, da können wirklich alle Menschen mitmachen, die Lust haben, sich selbst zu begegnen und sich anzuschauen, was dann da so für Themen hochkommen. Ich denke, ihr wisst jetzt alle, was ich im Intro damit meinte. Helden der Meere begibt sich mit dieser Folge nach Don't Know Land. Es war eine etwas andere Folge. Lasst mich in den Kommentaren bitte wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Da bin ich super gespannt zu erfahren, was ihr denkt. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr direkt Lust auf noch eine Folge mit so viel Tiefgang habt, dann empfehle ich euch, an den Anfang des Podcasts zurückzuspulen. In Folge 11 habe ich mit Tim Kruse gesprochen über sein Abenteuer Pilgern mit Paddel. Das könnte doch jetzt gut passen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiter zu empfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.